Ich freue mich ganz herzlich, dass jetzt die Gäste vom Theater Die Tonne da sind. Enrico Oberneck, der Intendant, Karin Schulze, Dramaturgin und ganz vieles andere. Und die Maria Magdalena Rabel, die gerade ihr Comeback feiert. Weil du schließt einen Kreis oder du bist einfach wieder da.
Ich bin einfach wieder da, ja. Ich war vor 15 Jahren das erste Mal hier, vor 13 Jahren das letzte Mal und bin jetzt wieder in Sehnsucht Süd, einer musikalischen Revue, einer Schauspiel mit Musik, wie es auch schon vor 15 Jahren, als ich das erste Mal hierher kommen durfte, war. Und schließt sich tatsächlich ein Kreis. Also so, ich bin jetzt die letzten Probenwochen immer so neben dem Mädchen von vor 15 Jahren hergegangen, wie das war, und es ist spannend.
Ein paar Déjà-vus gehabt?
Einige viele, ja. Doch, auf alle Fälle.
Warum bist du damals weggegangen?
Das hat sich so ergeben, also einfach andere Aufgaben, nach Berlin gegangen, was man ja einmal muss als Schauspieler, um dann festzustellen, dass es das vielleicht doch nicht ist. Ich habe da hauptsächlich als Seifenverkäuferin gearbeitet in Berlin und dann danach schon bin ich ins Festengagement. Und irgendwie hat sich's jetzt wieder so ergeben, stand ich auf zwei Listen ganz oben und dann...
Die haben dich geworben sozusagen?
Die haben mich geworben,
gab's Headhunter.
Es kam der Anruf aus Hollywood.
So wie man sich das wünscht, ja?
So wie man sich das wünscht, tatsächlich, ja.
Ja, habt ihr euch noch erinnert an...
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja immer so, wenn bei uns so, dass wir viel mit Gästen arbeiten. Das sind aber Gäste, die eigentlich immer wiederkehren. Also man kann sagen, also viele Leute, die jedes Jahr in zwei Stücken oder in drei Stücken drin sind. Und dann gibt es Leute, die eine längere Zeit woanders sind. Und bei Maria war es so, dass ich wusste, dass sie in einem Festengagement war. Und dann ist das erstmal so im Hinterkopf drin. Und dann gibt es Freunde aus Reutlingen, die sie noch hat. Und die haben gesagt, nee, die ist nicht mehr im Festengagement. Aber das fiel dann irgendwann mal in einem Gespräch so nebenbei. Und dann habe ich gedacht, rufen wir mal an. Weil es ist eben speziell, dass man sagt, ich brauche nicht nur gute Schauspieler, sondern ich brauche auch gute Sänger. Bei ihr trifft da beides zusammen.
Danach, das war quasi das Anforderungsprofil, das da im Raum stand bei der Produktion.
Genau, also das ist sowas, wo man sagt, also dass drei Frauen letztendlich, die aus ganz unterschiedliche Charaktere haben letztendlich und die singen können müssen.
Und dein Festengagement war einfach zu Ende und... Du hast gewartet.
Es ist schon länger zu warten. Man macht ja tausend andere Dinge auch. Ich arbeite viel als Sprecherin, auch als Autorin, mache freie Szene in München. Also es war einfach Zufall, dass gerade dieser Slot an Zeit frei war. Enrico hat gesagt, ja, wenn du so viel machst, dann hast du bestimmt keine Zeit, in eineinhalb Wochen anzufangen zu proben. Ich sage, doch, habe ich schon. Ich kann nur eine Woche nicht. Aber wenn euch das reicht, dann... Und so war das dann. Es ging irgendwie.
Und das ist jetzt auch ein Gastengagement, genau. Und danach gehst du wieder deiner Wege.
Ich gehe immer unter der Woche nach München und danach, ja, das ist ein sehr unstetes Leben, das macht ja auch den Reiz aus.
Und jetzt, ihr spielt schon eine Weile, die Premiere war am 12. Oktober, die erste Premiere in der Spielzeit. Ja. Wie läuft es bisher?
Gut.
Wie ist es?
Also es macht total Spaß, es ist... ich finde eine riesen Herausforderung, weil ich eine Frau spiele, die doch ein bisschen weiter von mir weg ist. Sie ist ein gutes Stück älter, sie ist Architektin, hat Kinder, steht so kurz vor der Scheidung, versucht das alles irgendwie zu kontrollieren und zusammenzuhalten und singt und kämpft sich da so durch. Ist eigentlich so die geradeste von den Damen und hat aber halt ihre Ausbrüche. Und das Ganze ist sehr, wir kommen alle sehr gut aus auf der Bühne. Das ist sehr lustig. Auch wir sitzen zwischendrin auf unseren drei blauen Sesseln und gackern vor uns hin. Einfach im Stück, weil da Raum dafür ist, weil du Spaß hast miteinander, aneinander. Es ist ganz, ja, reizvoll und das überträgt sich aufs Publikum. Also es ist einfach ein schöner Abend, wo du rausgehst mit, ach, jetzt geht's mir irgendwie ein bisschen besser, es ist leichter, war ich halt mal eben auf einer Kreuzfahrt schön.
Auch wenn die Figur weiter weg ist von dir selber?
Ja.
Ist das vielleicht gerade sogar manchmal?
Ja, schon auch, natürlich, weil ich ja was anderes sein kann, was anderes leben kann und das im Alltag nicht haben muss, den ganzen Scheiß.
Eine musikalische Seereise, ja. Eine Kreuzfahrt, Sehnsucht Süd. Kurz nochmal vielleicht der gesamte Rahmen, die drei Frauen, die singend auf dem Boot unterwegs sind. Was passiert sonst noch alles? Wo fängt's an? Wo geht's hin?
Es fängt an eben in einer Schiffsboutique, die geleitet wird, oder der Inhaber ist Conny, ein androgynes Wesen, sagen wir mal so, der aber auch auf der Suche ist nach der Liebe, die er eigentlich schon gefunden hat, aber wieder ziehen ließ. Und da kommt als erstes Martha, eine Dame mittleren Alters, die in der Stadtverwaltung arbeitet, aber damit auch nicht so ganz glücklich ist und die aber sehr, also das Leben sehr positiv nimmt und da mal ein bisschen Yoga macht und hier mal jenes ausprobiert und der es am besten geht, wenn Sturm ist, weil dann geht's auf und nieder und da ist was los. Dann komme eben ich dazu, die eigentlich gern alles kontrollieren würde, aber das jetzt halt nicht immer kann. Dann kommt Lena dazu, das ist eine 24-jährige junge Frau, die kurz vor der Hochzeit steht, aber gerade eben entdeckt hat, dass ihr Verlobter sich nicht so anzieht, wie sie das gerne hätte und vielleicht doch nicht der Richtige ist. Und dann kommt noch Tante Helene dazu, das ist ein Likör. Das gemischt mit einem Sturm und der Stimme eines Kapitäns sorgt dann für einiges an Wellen und Spaß.
Drunter und drüber geht es, ja?
Ja, doch.
So. Aber heiter, komödiantisch und mit viel Musik. Was sind es für Lieder?
Wir haben Happy von Pharrell Williams zum Beispiel. Wir haben aber auch operettiges, Schlösser, die im Monde liegen. Hawaii. Ich habe ein soul-funkiges Lied, das heißt Stranger to My Happiness. Es gibt ein Jon Bon Jovi. Also wirklich rauf, runter, alle Richtungen.
Sass
haben wir auch, ja, genau.
Also alles relativ bekannte Sachen, aber aus verschiedensten Genres.
Genau.
Wie fließen die ein in die Story? Passen die auch thematisch, inhaltlich dann? Oder
ich finde schon, ja. Also es ist immer so, es ist ähnlich wie in der Oper, dass wenn du nicht mehr sprechen kannst, dann kommt die Emotion in der Musik zum Zuge und man kann das nochmal vertiefen.
Wie ist es für dich, gleichzeitig singen und spielen und sprechen? Ist es eben das dein Markenkern auch so ein bisschen?
Das ist das Beste. Ja. Also ich bin ganz klassisch Shakespeare ausgebildet, aber also wenn das Singen dazu kommt, dann ist es irgendwie nochmal, ich will immer geiler sagen, aber ja, es ist geil. Es ist einfach toll.
Weil? Noch eine zusätzliche Ebene? Oder?
Noch eine zusätzliche Ebene und es ist, was ich bin. Da ist nochmal, da darf nochmal ein bisschen mehr raus.
Könntest du auch dann in die Oper gehen?
Nee. Also ich habe mit 11 Jahren beschlossen, dass ich Opernsängerin werde, weil ich da das erste Mal Carmen gehört habe auf Deutsch und gesagt, so will ich singen wie Carmen. Und dann habe ich die Zauberflöte gehört und dachte, ich möchte so singen wie die Königin der Nacht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Stimmfächer, geht überhaupt nicht, aber irgendwie kam dann die Schauspielerei und jetzt ist es was ganz was anderes geworden, aber auch schön.
Und da kannst du dein Talent ja auch regelmäßig dann einsetzen.
Ja, zum Glück, ja.
Klappt es oft, dass du spielen und singen kannst?
Klappt es oft? Es klappt immer wieder. Also ich hab das viel im Festengagement gemacht und jetzt ist so, ich habe es mir tatsächlich wieder gewünscht. Also es war so, jetzt müsste es mal wieder kommen und dann irgendwie hat es jemand gehört.
Bei euch ist es ja auch regelmäßig präsent, ne? Die Singerei in den Stücken.
Ja, es ist ganz oft so, wenn Heiner Sachen macht und ich finde es einfach auch eine interessante Kombination, ne? Also es gibt ja die verschiedensten Formen dort. Also wir machen jetzt zum Beispiel in der nächsten Spielzeit machen wir True Roses. Das ist zusammen mit der Württembergischen Philharmonie und das ist wirklich für einen Sprecher. Und also ein Schauspieler, der spricht eben nicht nur, sondern ein Schauspieler und Orchester und diese Mischform finde ich eigentlich sehr interessant, wo man, wie Maria sagt, also dort, wo es keine Worte mehr gibt, setzt plötzlich eine Musik ein oder eine Melodie ein oder wie auch immer. Und das war jetzt zum Beispiel auch von der Karin Eppler, das ist ja ein Auftragswerk. der Thomas B. Hoffmann und die Karin Eppler haben das zusammengeschrieben und gesagt, was machen wir denn? Und das wäre total schön. Und unser Haus, wir ziehen ja gerade um in den Neubau und dann bleibt der Tonnekeller, der toll ist und sich eignet einfach von der Akustik her und sowas alles für eben solche Produktionen. Was machen wir dort in der Zeit? Und dann haben die sich hingesetzt und haben gesagt, das wäre total interessant, wenn man so gerade mal so Frauen, Freundinnen und so, das war so das grobe Stichwort, was reden die untereinander, wie ist es so, wie liebt und hasst man sich eventuell? Und das fand ich auch sehr spannend. Als wir dann das erste Mal gelesen haben, ist es auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist ja immer diese Überraschung, wenn man Autoren losschickt und sagt, ja, überlegt euch mal was und so. Interessant ist natürlich auch eben das interessante Medium Wasser außenrum und ja, man kann nicht weg. Ne? Also man ist auf diesem Schiff. Die sind zwar heutzutage so groß, dass einfach man sich schon verlaufen kann und viele Leute auch in bestimmte Reiche des Schiffes gar nicht reinkommen. Also, aber rein theoretisch ist es erstmal so, dass man dort nicht wegkommt. Ich glaube, von uns hat noch nie jemand eine Kreuzschifffahrtsreise gemacht.
Ben, also der ja, den Conny spielt, der hat...
Ja, der hat es gemacht. Ja. Stimmt. Hat er beim Publikumsgespräch gesagt, ja, es war aber nicht das, was er sich so vorgestellt hat, dieses All-Inclusive und so. Es ist ganz merkwürdig irgendwie, wo man sagt, also man geht von Land weg, hat also gibt ein Stück seiner Freiheit auf dort. Und ich kannte nur einen Techniker mal, der dort eben in diesen Shows und Revues, die dort also jeden Abend gezeigt werden und was auch echt harte Arbeit ist für diejenigen, die dort arbeiten. Aber es ist interessant, es ist, glaube ich, das gehört mit dazu. Also Robinson Club gibt es ja auch Leute, die dort also permanent hingehen oder so. Oder sind es die Leute, die sich in ein Auto setzen, also zu denen ich jetzt mehr gehöre und sage, mal gucken, wo es hingeht und mal schauen, ist auch interessant. Und auch einfach von diesem Land, aber für andere ist halt Urlaub, sagen, ich will mal an gar nichts denken, ich will mich um gar nichts kümmern. Also für jeden gibt es so ein Verständnis, aber das Interessante ist, auch für diese drei Figuren gibt es ganz unterschiedliche Motivationen, um auf dieses Kreuzfahrtschiff zu gehen. Also die 24-Jährige wäre, glaube ich, freiwillig nicht gegangen, wenn die Schwiegereltern das nicht gebucht hätten und im Vorfeld zur Hochzeit gesagt hätten, ja, das machen wir jetzt und das ist gut und so lernen wir uns alle mal kennen. Und ja, es gibt eben auch dort dann größere Konflikte, die dann da sind. Und interessant ist, dass man sich eben in dieser Boutique, ich kenne das nur von früher, ich bin mal gefahren dort nach Skandinavien. Und dort gibt es auch diese Schiffsboutiquen, ne, letztendlich, also wo man dann irgendwie sich langweilt auch, mal vorbeigeht und sagt, so jetzt habe ich alles durch und was ist denn jetzt? Man kann nicht runter letztendlich. Mhm. Und dann geht man eben auch, also anziehen, wie ziehe ich mich an? Ne? Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Wann kaufe ich mir neue Sachen? Wann will ich mein Leben verändern? Wann schneide ich mir die Haare? Nein, aber das ist einfach also so Sachen, die ich hochinteressant finde. Und eben diese drei Charaktere, die sich dort finden, also vier Charaktere letztendlich. Conny gehört ja auch mit letztendlich dazu, der eben dieses Verständnis hat und der auch versuchen muss, diese drei extremen Charaktere zu vereinen, weil die sind alle zum gleichen Zeitpunkt in dieser Boutique. Und natürlich findet jemand den Schal besser oder beziehungsweise hast du den nicht mir reserviert. Und also alles, was so das mit sich bringt, das Leben, man kann sich es gut vorstellen. Und ja, es macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß und also viele Leute, die einfach da rausgegangen sind, sagen es, ne? Also einfach mit so mal rausgehen und sagen, okay, also die andere Seite gibt es natürlich auch, ne, wo man sagt, klar, das nächste ist Werther oder Oktoberrevolution und solche Geschichten. Aber auch das ist Theater und das ist einfach schön und macht Spaß.
Und ja, also muss ja trotzdem nicht flach sein, ne? Wenn die Figuren psychologisch da gezeichnet werden und diese Konflikte, die sich da abspielen, da können sich ja viele auch wiederfinden, oder?
Ja, ich krieg das so bei diesem Scheidungsmonolog immer mit. Also wenn ich darüber spreche, wie es mir mit meinem Mann gerade geht und die Gedanken, die einen bewegen oder eben der Rolle, da merkst du, dass die Leute werden immer stiller, obwohl es eigentlich lustig ist, aber es trifft. Ist so.
Wenn du feststellst, dass du eigentlich nicht
Ja, halt dieses so, oh, was mache ich denn, was mache ich denn, was mache ich denn? Wie kriege ich das auf die Reihe, dass das funktioniert? Ich habe 2 Kinder, wir arbeiten zusammen. Wie kann man das trennen? Was hat das für Folgen? Und das ist ja einfach, es lassen sich ja durchaus viele Leute scheiden. Das ist ein Thema, das kennt jeder. Und auch die Konflikte und das Innere, dieser Kampf, der da in einem wütet, ob man es noch aushält oder ob man es einfach lässt. Aber was man halt dann, was da alles dranhängt.
Welche Konflikte haben die 3 Ladies mit oder miteinander oder dann auch noch mit dem Boutiquenbesitzer?
Tja, also als erstes natürlich der Schal, ne? Der erste ist ein Schal.
Das ist der Aufhänger.
Das ist der Aufhänger. Also es gibt Konflikte über Kleider, es gibt Konflikte über Aufmerksamkeit, darüber, dass dieses Mädchen sich über Sachen aufregt, die einfach überhaupt nicht wichtig sind. Also dass das unterschiedliche Gewichtungen von Problemen einfach gesetzt werden. Also jede hat so das Gefühl, ihr Problem ist eigentlich das Wichtigste, aber das stimmt natürlich nicht, weil wirklich schlimm ist jetzt das, was Martha hat, dass sie so ein paar Kilo Übergewicht hat, ist nicht wirklich schlimm angesichts der Tatsache, dass man nicht mehr weiß, ob man seinen Verlobten heiraten soll, ist nicht wirklich schlimm angesichts der Tatsache, dass man sein ganzes Leben umstellt und die Ehe verlässt, die jetzt seit 20 Jahren irgendwie wie so vor sich hindröppelt. Aber das legt sich eigentlich relativ bald, weil dann der Hauptkonflikt ist, dass ein Sturm kommt.
Ja, und man sieht es auch ganz unterschiedlich, sage ich mal, wie die angezogen sind, weil es ist ja in der Boutique und ich finde, da sind die auch verschiedenen Stände, ne? Also innerhalb der Gesellschaft, wo klar ist, dass die Architektin also einfach das meiste Geld auch hat und für die ist es einfach locker, gefällt mir, nehme ich mit, und die andere rechnet halt, ne? Und sagt, kann ich mir das überhaupt leisten, will ich mir das leisten, und jetzt ist halt der Besondere und ich gönne mir mal was, und der Schal passt eben nicht zu ihrem restlichen Outfit, den sie dort hat. Aber man will sich mal was gönnen und irgendwo dann, es gibt ja so Gegenstände auch. Es gibt ja Leute, die an so Orten, die gibt es ja mal weniger, wo man einfach sich auch mal langweilt. Also so, wenn Leute zum Beispiel zu Kurbädern fahren oder so. Das sind ja auch so absurde Szenen. Und dann liegt jahrelang einfach dieser Gegenstand, den man dort erworben hat, für ein bisschen mehr Geld, als man normalerweise ausgeben würde. Und der liegt da und man kann ihn eigentlich nicht weggeben oder so, weil es verbindet einen auch noch an diesen Ort oder an dieses Erlebnis letztendlich. Ist immer interessant beim Aufräumen, dann solche Dinge zu finden.
Was hast du denn dann an als Architektin?
Diverses.
Ist viel Umziehen angesagt?
Also ich habe 3 Umzüge, aber also es sind 2 Hauptkostüme und ein Umzug passiert dann während einer kleinen Sturm-Sale-Modenschau. Ja, was habe ich an? Ich habe ein schwarzes Kleid an, ein sehr, sehr klassisches, schönes, und ein so ein Strandkleid, aber halt immer so, ist alles geradlinig und ein bisschen preisiger als die anderen Sachen, und ich habe Stil.
Woran erkennt man denn, dass das preisiger ist? Muss man das wissen? Muss man da eben auch selber drin sein? Oder?
Woran erkennt man das? Du siehst es irgendwie, ich finde an der Verarbeitung, am Material schon, an dem, womit du kombinierst.
Andere Stoffe, und ja. Wir sind einfach schlicht und ergreifend zur Beratung auch mal in Boutiquen gegangen und der Kenner sieht es sofort. Weiß es das eben nicht. Aber wie gesagt, es gibt ja auch so Sachen, wo du sagst, ich sehe jetzt den Unterschied zwischen dem H&M-Schal und den von, keine Ahnung, Gucci oder sonst was, sehe ich nicht wirklich, ne? Also so, bloß der Preis macht also den Unterschied.
Ich sehe den.
Ne? Und das ist, finde ich, auch immer eine interessante Überlegung.
Du musst jetzt daran, wie sich die Leute bewegen, die sie tragen, dann auch,
auch,
ne?
Das.
Zum Bleistift.
Also das
Gehabe ist da ja auch,
genau,
dabei. Dann war es auch ein teures Stück.
Wenn, nee. Das also nicht. Das ist ja so, dass wir immer wieder Leute haben, die sagen, oh, das ist interessant, wir unterstützen euch. Und witzig ist eben gerade diese Stücke, weil ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber da war jemand im Publikum und sagte dann, oh, habe ich ja 2 Blusen von mir gesehen drin. Weil es gibt immer wieder also Leute, was ich ganz toll finde, also die nicht nur den Smoking vorbeibringen oder sagen, Hochzeit und jetzt kommt die Scheidung und jetzt würde ich mich doch von dem Kleid trennen. Nein, also es gibt immer wieder Leute, die vorbeibringen und sagen, ja toll, bin ich hinaus, mein Stil hat sich verändert, ich war beim Farbberater. Nein, also das sind einfach so Sachen, die wir dann bekommen, worüber wir uns dann sehr freuen und die dann ja im Fundus sind und wo man sagt, so, und jetzt ist der Auftritt der Bluse oder das. Und man sagt, das ist jetzt eigentlich viel zu überkandidelt für das und das Stück. Und es ist immer, es ist erstaunlich. Ich finde es sehr erstaunlich, also wie das die Schauspieler verändert. Also überhaupt Kostüme. Ne? Also was die anhaben und wie man sagt, also wie gehe ich? Was für Schuhe habe ich letztendlich auf der Bühne an? Also habe ich Stiefel an oder habe ich, was anderes an, also wie sich der Gang ändert und so. Und deswegen gibt es auch immer Probenkostüme und also die Leute, es ist wirklich erstaunlich, also finde ich, was das ausmacht, nicht nur das Äußere, sondern eben auch dem Schauspieler, wie es hilft ihm, also einen Charakter zu finden.
Dann fällt auch mal was durch beim Probenkostüm.
Ich hatte ein klaustrophobisches Erlebnis mit einem der... es gibt ein Assortiment wunderschöner, wirklich Designerstücke, die wohl dem Theater geschenkt wurden. Und eins davon hing bei uns eben unter dem Probenkostüm, hängt jetzt auch auf der Bühne. Ist aber, glaube ich, eine Size Zero und sah nicht so aus. Ich habe versucht, es anzuziehen. Ich kam auch rein.
Und nicht mehr raus.
Ich kam nicht mehr raus. Es war so furchtbar, so wirklich Blut und Wasser geschwitzt und dann drei Damen dann an mir rumgezogen, bis dieses Ding wieder von mir runter war.
Und es war für den schnellen Umzug gedacht, oder?
Nein, es wäre wirklich ein Gabrielenkleid gewesen. Es ist dieses gelb-braune Etui-Kleidchen. Wunderschön.
Das sieht wirklich nicht so aus.
Es ist winzig. Ja.
Also auch ein Horror-Element. Ja, da hängen dann... Ihr habt verschiedene Sachen an, die hängen dann in der Boutique wahrscheinlich halt noch an den Ständern, auf den Regalen. Was ist sonst noch so, was zählt noch zu Requisiten, zur Ausstattung und wie stellt ihr das dar, dass es eben auf dem Meer ist?
Das ist Behauptung. Theater ist ja immer Behauptung.
Ne?
Und es gibt manchmal einfach dieses Schwanken, weil also Sturm, spielt eine Rolle in dem Stück letztendlich und eben auch, was Maria schon sagte, die Ansagen des Kapitäns, was am Schluss nur noch ein Rauschen ist, also wir haben uns gerade geirrt, ne? Also ist sehr, sehr interessant, also und wie die auch Angst kriegen letztendlich dort, klar, das ist heutzutage anders, ne? Also die fahren da irgendwelche Klappen aus, dass man den Seegang eigentlich gar nicht so weit mitkriegt. Das sind so wie Pinguinflügelchen, die es dann gibt. Ja. Und fahren ja auch ganz viel also unter der Küste letztendlich und so. Also die Leute kriegen weniger vom Seegang mit dort. Aber was es noch gibt, ist der Juan, der mitmacht. Und zwar ist es Live-Musik, also es sind keine Einspielungen, sondern das wird alles vom Klavier von jemandem, der aus Stuttgart kommt und dort an der Hochschule klassische Klavier studiert hat. Und dann auch noch festgestellt hat, dass er sehr gut singen kann. Und das passte natürlich für uns unheimlich gut. Für die Sänger dann auch, dass jemand nicht nur Klavier spielen kann, sondern eben auch dann die Sänger begleiten kann und und auch weiß, wie man sich fühlt dort auf der Bühne.
Da gibt es diverse Duette.
Ja, ganz viel. Ihr seid aber auch viel A cappella unterwegs, ne? Also
Also
immer so Passagen. Ne?
Passagenweise, ja. Ja. Also es gibt Duette, es gibt Terzette, es gibt zwei Quartette, vier Quartette. Mhm. Also wir singen auch zu viert. Sagt man das überhaupt, wenn man singt? Quarto.
Wahrscheinlich.
Also wir singen in allen möglichen Kombinationen.
Und alles unplugged. Also das finde ich auch toll, dass man ist ganz nah in dem Raum dran und dadurch. Es funktioniert das auch und es hat natürlich nochmal eine andere Direktheit. Also man ist wirklich, weil es ja auch gerade so diese Emotionen von diesen Figuren sind, finde ich es total schön, dass das so direkt ist und so pur einfach kommt dann.
Du kannst halt durch Musik auch ganz anders bewegen. Mhm. Also das kommt ja noch dazu.
Und die Stimmen mischen sich einfach auch gut. Also das ist lustig, also wenn wir wirklich immer dann die Leute rauskommen und sagen, wow, die können aber toll singen. Also nicht nur, dass sie Schauspieler sind und das ist natürlich höchstes Lob.
Kann man hier eigentlich jetzt Kostprobe geben auch?
So many times there was a man, he met a girl, he took her hand, he told her, never will I leave you, my love. But just as soon as he gone again, she's a fool lapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She said, darling, I've been in and out so many doors, and I've always tried to keep my head with all the men I've known before. Und so weiter. Jetzt bin ich ganz rot. Sieht man nicht im Radio.
In was für einer Szene kommt der Song?
Das kommt kurz nach der Sturmsail-Modenschau, als die anderen Damen auf mich einreden, dass ich doch jetzt endlich mal über meinen Mann erzählen soll und was ich da jetzt für Ideen habe, ob ich mich scheiden lassen will oder nicht. Und eigentlich will ich nicht drüber reden. Und dann kommt so, boah, der ist dann sehr viel lauter, dieser Wutsong.
Jetzt und muss ich sie zur Pizza einladen. Weil wir haben vorhin im Auto haben wir Witze gemacht. Haben gesagt, du musst live singen. Quatsch. Und so. Naja, wobei für eine Pizza. Also, aber das wusstest du nicht.
Nein, wusste ich nicht. Komm mit.
Ja, okay.
Das hat ja gerade halt auch reingepasst, oder?
Ja, natürlich.
Wenn wir davon reden. Wenn man es nicht vorher ausmacht, ist manchmal besser.
Ja.
Und aber die eigentlich Konkurrentin, interessieren sich dann doch auch für das Schicksal.
Ja, wir wachsen ja zusammen. Also
wird dann ein Team auch.
Dass man Konkurrentinnen ist eigentlich nur so in der ersten Hälfte. Und dann wird beschlossen, so, wir gehen jetzt zusammen auf Landgang und wir lösen erst das Problem der jungen Frau und dann irgendwie die Martha, das kriegen wir auch noch hin. Und ich muss eh erst in 7 Tagen entscheiden. Also es ist so, wird ein bisschen weggeschoben und man hilft sich dann gegenseitig. Man leidet aneinander, miteinander, versucht, sich da irgendwie durchzuhelfen. Und letzten Endes verschwinden die Probleme dann in dem Miteinander, weil alles ist nicht mehr so wichtig.
Und der Sturm spielt dann auch noch seine eigene Rolle. Ja. Sturm, Sail, Modenschau.
Ja. Ja.
Also es war der geplant dann womöglich oder machen die aus der Sturmnot das Beste.
Ne, immer.
Das, ja, also das ist so Connys Idee des Boutique-Besitzers, seine Damen abzulenken davon, dass da jetzt irgendwie was Größeres passieren könnte. So, ach, wann geht's uns gut, wenn wir gut gekleidet sind und schaut mal, was ich habe, 30% auf alles und dann wird die Musik schneller und wir versuchen alles anzuprobieren, was im Laden hängt. Geht mehr oder minder gut.
Aber es ist total schön, das ist so eine Stummfilmszene, wo man wirklich also viel schneller das Ganze runterspult und das gucke ich total gerne.
So zeitraffermäßig.
Ja, zeitraffermäßig ja. Und so. Das ist ja toll.
Und dann übersteht er den Sturm am Ende auch gut und es ist ein Happy End und deswegen kommen die Leute dann glücklich raus.
Ja. Ja. Ja, wobei also nicht alle Probleme, also was Maria sagt, gelöst sind, weil man einigt sich dann auch darauf, also Conny hat dann einfach, dass er seinen Freund findet und dort oder seinen Geliebten letztendlich, wo er sich nicht getraut hat und nicht wusste letztendlich, was ist jetzt und der ruft an. Nachdem die Damen ihn animiert hatten, doch nochmal dort anzurufen. Und dann gibt es wirklich diesen Rückruf. Und,
darf man das Ende schon verraten?
Ja, Radio. Aber da stürzt man sich natürlich auch gern drauf, ne, auf das Problem des Vierten.
Sehnsucht Süd am Theater Die Tonne. Ihr spielt es noch jetzt am Freitag, 27., 28. und Sonntag, 29. Oktober und ist es dann auch schon wieder rum?
Nee. Im November geht es dann, 23. November
geht dann nochmal weiter.
Also ja. Das wird dann durch Werther unterbrochen.
Unterbrochen. Und durch die Oktoberrevolution, das ist ja auch ein einmaliges Intermezzo, was ihr jetzt am Mittwoch habt, zum Jahrestag.
Genau, zum 100-jährigen Jahrestag der Oktoberrevolution. Es ist hochinteressant, wie wenig Leute eigentlich etwas darüber wissen. Und das war mit Heiner zusammen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen eigentlich ein besonderer Tag. Also wie auch immer, es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungen von diesem Tag, aber dass der Tag also einfach die Welt verändert hat, das ist ja unbestritten. Und wir wollen an diesen Tag erinnern, ganz unterschiedlich, also mit Augenzeugen, Berichten, also wir machen das zu viert, mit Interviews, mit Liedern natürlich, die entstanden sind, aber eben auch von beiden Seiten, sowohl das Pro als auch das Contra dieser ganzen Geschichte wollen wir einmal beleuchten, aber eben an diesen Tag einmal erinnern und das fanden wir sehr interessant und es ist sehr, sehr, sehr interessant, sich mal wieder damit zu beschäftigen und einfach mal nachzulesen, wie war denn das ja eigentlich wirklich oder was wollten die dort, was war mit Thesen, was war mit Lenin, was war mit der bürgerlich-demokratischen Revolution, die dann in diese sozialistische Revolution umging, wer folgte, wer wollte nicht folgen, und das ist ja ein sehr spannendes Thema und dort einfach zu sagen, wir beschäftigen uns damit und vielleicht gibt es ein paar Leute, die das auch interessiert. Das ist unsere Hoffnung.
Was da genau passiert an dem Tag?
Wir werden uns wirklich mit Majakowski, wir haben auch jemanden da, der aus Moskau kommt letztendlich, ein Geiger, der nochmal einen ganz anderen Blickwinkel hat, der aber auch ein bisschen dieses Russische mit reinbringt. Also was war eigentlich vor der Revolution? Wieso musste es einfach dazu kommen? Also was war mit dem Volk dort? Und wie gesagt schon, also jetzt gibt's noch, wir sitzen heute Nachmittag zusammen, wir haben jetzt also einfach eine Materialsammlung und haben heute eine große, lange Probe dort letztendlich. Und dort wird rausgesucht, also von Panzerkreuzer Potjomkin, sage ich mal, also dort von dem Eisenstein, der dort Dinge, bis hin zu Anekdoten, die es auch ging, also völlig verrückte Sachen, bis hin zu Sachen aus dem Vorfeld, wo man die Dinge im Feudalismus letztendlich nicht richtig benennen durfte, weil sonst zensiert worden wäre, wo man aber genau in dem Gedicht merkt, dass es plötzlich die Tierwelt wurde genommen. Man merkt aber ganz genau, was die Stunde schlägt und was dort im Vorfeld schon passiert ist. Und das wird eben vor, währenddessen und danach. Also es ist so letztendlich so der Faden, der rote Faden des Abends. Ne? Und Heiner hat auch interessante Lieder gefunden, letztendlich auch Balladen über diese Zeit. Und ja, ich freue mich da schon drauf.
Wozu hat es dann geführt alles? Also wenn ihr davor war Feudalismus, dann war quasi Aufstand.
Du hattest ja nur eine ganz kurze Zeit dieser bürgerlich-demokratischen Revolution, wo eben eine andere Regierung eingesetzt war. Und dann kam schon Lenin, dann kam schon das Absetzen dieser Regierung und die Übernahme. Und dann einfach dieser lange Kampf einfach der Weißgardisten gegen die Rotgardisten. Also das ist ja auch interessant. Also dadurch, dass ich eben aus der DDR komme, ehemalig, haben wir natürlich ein anderes Geschichtsbild drauf gehabt und wir haben uns sehr viel also damit auch beschäftigt. Aber ich merke jetzt wiederum, wenn ich jetzt die Geschichtsbücher lese, was da nicht drin vorkam und was dann eben mehr drin vorkam. Nein, es ist wirklich interessant, einfach zu schauen. Genau, und was ist draus geworden letztendlich, also eine sozialistische Staatengemeinschaft da war und was ist davon übrig geblieben? Wobei wir dort, also das führt ja dann weg von diesem Tag letztendlich, aber es war der Versuch, eine andere, ja, etwas anderes neben dem Kapitalismus zu finden und zu schauen und die Thesen, die dort aufgestellt waren, die sind ja vom Grunde auf erstmal gar nicht schlecht, wenn man sie so liest, aber sind sie einfach mit den Menschen umzusetzen, die es dazu benötigt.
100 Jahre Oktoberrevolution, das war wirklich der 25. Oktober 1917?
Ja.
Ganz genau. Da in Moskau oder?
In
St. Petersburg.
Petrograd
hieß es damals.
Das war ja dieser berühmte Schuss des Panzerkreuzer Aurora, wo es auch schon wieder gibt, ist es der Schuss gewesen letztendlich und so. Mit dieser Erstürmung des Smolny, also des Winterpalais dort.
Das war die symbolische Aktion und dann hat es wie ein Lauffeuer sich ausgebreitet auch?
Ja, es ging relativ schnell, aber natürlich mit harten Kämpfen verbunden auch. Ne?
Und vielen Toten.
Ja.
Also ja. Direkt und dann in der Langfolge ja noch viel mehr. Kommt da auch manchmal kann der Vorwurf kommen, hier, ne, Glorifizierung des Kommunismus?
Das weiß ich nicht, also keine Ahnung. Also Vorwürfe gibt es ja in jeder Art und Weise. Ich finde es nur wichtig, auf diesen Tag einmal aufmerksam zu machen und zu sagen, da gab es was, da ist was. Wie gesagt, die Gespräche mit vielen Leuten erweisen sich einfach in die Richtung, dass man sagt, doch, es wäre wichtig. Und 100 Jahre ist halt ein Datum, was ich wichtig finde, dort einmal darauf hinzuweisen und zu sagen, denk doch mal drüber nach, was war das damals? Und auch, womit ist man angetreten und was ist draus geworden?
Und sonst hätte ja auch kein so ein symbolüberladenes Feindbild existiert hier im Westen.
Viele Dinge, also ich sag mal, viele, viele Dinge, die dort die Welt verändert haben.
Die bis heute nachwirken in Kommunistenhassern oder so auf aller Welt, in aller Welt oder so. Ne? Hat ja auch damit dann vielleicht so mit seinem Ursprung.
Auf jeden Fall, also zumindest ist ja auch die Geschichte, wo man sagt, also Kommunismus war ja ein Ziel, was man erreichen wollte. Man kann sich jetzt darüber streiten, aber Kommunismus ist bis heute noch nie erreicht worden irgendwo, sondern es gab immer nur die Vorstufe, den Sozialismus letztendlich, und wie der endete, das wissen wir ja.
Nicht mehr präsent. Am Mittwoch, 25. Oktober, 100 Jahre Oktoberrevolution, ein musikalisch-literarisches Programm im Spitalhofkeller um 20 Uhr mit Heiner Kontschak, Enrico Oberneck und noch weiteren Gästen aus dem Umfeld der Tonne bis hin zu Geigern aus Moskau. Das Umfeld reicht weit, der Einfluss. Dann haben wir jetzt noch den Werther hier auf dem Programm. 4. November ist die Premiere. Werther, warum? Solotheater, auch ein Markenkern der Tonne. Mit dem Festival, aber auch immer wieder regelmäßig, nach Johann Wolfgang von Goethe. Eigentlich ja ein Briefwechsel, ne?
Genau, das ist ein Briefwechsel, und deswegen fand ich es ganz spannend, mal zu gucken, wie ist eigentlich, wer bekommt denn eigentlich die ganzen Briefe und wie geht's dem vielleicht damit, dass seinem Freund, also der die große Liebe erstmal findet und sich also wirklich Hals über Kopf verliebt und ziemlich aussichtslos auch noch verliebt in eine Frau, die schon lange einem anderen versprochen ist und dem auch auf jeden Fall treu bleiben wird, so wie man sie kennengelernt hat. Wie geht man damit um? Also ich dachte, also so aus heutiger Sicht sogar auch zu gucken, wie mit Freundschaft, wie hat man die Verantwortung in der Freundschaft eigentlich, und zu gucken, wie hilft man dem Freund eigentlich, womit, was würde ihm helfen, was würde ihn retten, weil bei Werther weiß man, es ist blöd ausgegangen letztlich, und man hat ja auch eine Verantwortung als Freund zu schauen, wie kann ich meinen Freund davor bewahren, dass er solche Konsequenzen dann letztlich ergreift und gar keine anderen Auswege mehr sieht. Und das fand ich ganz reizvoll daran, einfach zu gucken. Also natürlich hat Goethe das so konzipiert, dass sich das Publikum natürlich als Adressat angesprochen fühlt, oder die Leser sind es ja eher, es ist ja eben Roman, die Leser angesprochen fühlen als so Freunde, aber er wird auch benannt, der Wilhelm. Und da war das praktisch so die Grundidee. Und man hat damit natürlich auch den Vorteil, dass man die Zeit, die nach Werthers Freitod dann noch beschrieben wird in dem Roman, dass man die natürlich auch noch mit reinnehmen kann, im Gegensatz, wenn man sagt, man macht das nur aus der Perspektive von Werther, dann endet es logischerweise damit und man weiß gar nicht mehr, was da noch später war, und das ist eigentlich auch ganz interessant, und deswegen, das war so ein Ausgangspunkt, dass man sich diesen Wilhelm mal nimmt und dann praktisch so als fiktive Person dazu schreibt, und gleichzeitig auch noch ein Reiz natürlich, das mit einem Schauspieler zu machen, der dann wiederum natürlich den Werther auch spielt, also so dieses Spannungsfeld von dem super emotionalen Werther, der halt wirklich danach lebt auch und natürlich auch in der Gesellschaft damit überall aneckt und so gar nicht gut zurechtkommt, und dem Wilhelm, der halt versucht, das irgendwie vernünftiger zu strukturieren mehr und so ihn da auch auf den rechten Weg zu bringen, eigentlich so. Das fand ich ganz interessant, dass das dann ein Schauspieler sozusagen beide Figuren spielt, und das ist ja auch so der Reiz bei einem Solo, dass man halt eben sagt, man macht jetzt nicht nur durchgehend eine Figur, sondern man hat halt auch verschiedene, die man, also wie so ein bisschen Erzähltheater halt auch, die dann wiederum, es gibt auch Szenen mit sogar noch mehr, ich glaube bis zu 4 Personen sogar. Deswegen, das war so ein einfach die Grundidee, das mal anders anzugehen, so in die Geschichte.
Dass der Wilhelm, der Adressat oder derjenige, der mit dem Werther die Briefe wechselt, dann als Hauptfigur sozusagen auch, oder genau, als Aufhänger ist. Mhm. Wie switcht der dann hin und her? Wie habt ihr das dann?
Also ich habe jetzt erst einen kurzen Probenausschnitt gesehen bisher. Man ist ja so, man macht eine Textfassung und dann lässt man einen Regisseur, das macht der Lothar Manninger, der zum ersten Mal bei uns arbeitet, der aber schon ein sehr erfahrener Regisseur ist, den lässt man erstmal ein bisschen alleine machen, weil es ist auch ganz gut, sich dann von so einem Text wieder ein bisschen zu trennen erstmal. Und die haben jetzt sowas über Kostüme, also mit einem Jackett, also es passt dann auch ganz gut zu einem Wilhelm, dass er halt irgendwie eher der zugeknüpft, also der knüpft es nicht immer zu, aber hat immer das, die Jackettjacke auf jeden Fall dabei und als Wärter ist er halt dann frei und nur im Hemd quasi. Und dadurch, also es ist so ein Hinweis, aber es ist natürlich auch so eine Körperlichkeit und man merkt das auch ganz gut an den Figuren, also wie das darstellt, also ja, sprachlich und.
Die Textfassung, an der hast du gearbeitet, die hast du gemacht und dann dem Regisseur übergeben sozusagen, mach mal was draus. Ja.
Genau.
Und du hast dir das Original angeguckt und dann daraus eben ein Drama erstmal geschrieben, wobei es das ja auch schon öfter gespielt gab, den Wärter, ne?
Als ja, Theater, wobei ich mich da, ich finde es immer schwierig, wenn man sich so andere Fassungen anguckt oder, also ich finde, man muss dann immer selber mit dem irgendwie Text umgehen und klar, man überlegt dann, welche Szenen sind denn die wichtigen, welche sind die entscheidenden, welche möchte man auf jeden Fall drin haben, welche sind interessant, was sind, und dann war natürlich dieser Aspekt mit dem Freund, dass man dann nochmal mit dem im Hinterkopf das auch nochmal ganz anders durchliest und sagt, ja, wie könnte er dann das kommentieren, und dann sind da zum Beispiel, gibt es so eine Stelle, wo Lotte und Werther sich dann sofort drin finden, weil sie irgendwie so eine Stimmung in der Natur sehen und Lotte sagt nur Klopstock. Und dann ist natürlich der Freund, der sagt, oh, Klopstock, ey, wie kann man denn nur so? Also so ein, der das halt immer kommentiert und so dieses auch, also zum Teil ist ja wirklich sehr übertrieben und man denkt ja auch, klar, man sympathisiert natürlich mit Wert, aber manchmal denkt man, oh Mann, das ist jetzt echt ein bisschen dick oder das brauchst du jetzt nun wirklich nicht. Und das dachte ich als ganz, hat Spaß gemacht, da sozusagen diesen Freund da, der das eben so kommentiert, der ihm natürlich auch helfen will, aber trotzdem auch immer wieder sagt, oder dann gibt es eine Stelle, da sagt er, schreibt er in einem Brief, ja, Lotte soll doch bitte nicht immer Sand auf die Tinte streuen, weil er hat den zu den Lippen geführt, den Brief, und es hat so geknistert. Und dann ist auch irgendwie, wo der Freund sagt, oh, das ist mir irgendwie viel zu intim, das will ich alles gar nicht hören. So solche Dinge halt, die dann im Brief vorkommen, wo ich dachte, man reagiert halt, wenn man das so liest und denkt sich, oh Mann, das, ja, wieso schreibt er das jetzt?
Also du hast ihm ein bisschen eine größere Rolle dann auch gegeben, als er im Buch das hat.
Also im Buch hat er eigentlich gar keine Rolle, also kommt ja nicht wirklich vor, der wird nur immer mein lieber Wilhelm oder so, gibt es halt nur als Anrede, also da weiß man, dass er Wilhelm heißt, und es kommt irgendwann mal vor, dass Wilhelm ihm eben, also hat dem Wärter einen Posten organisiert, damit er mal wegkommt von dieser Frau, die ihm da nicht gut tut. Und es ist halt also ganz klar eigentlich für Wärter, also wenn man Wärter so ein bisschen kennengelernt hat, ist eigentlich klar, dass es nicht gut gehen kann, auch in dieser Gesellschaft, weil er die ganzen Regeln und alles, da kann er sich halt auch gar nicht zurechtfinden. Und also so kommt Wilhelm eben vor, weil er dann sagt, also praktisch, dass er ihm das verschafft hat, diesen Posten. Und da fand ich zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz nett, da konnte man halt mit so reinnehmen, so ein bisschen beleidigt, so nach dem Motto, ich tue doch alles hier für dich und du hast es wieder in Sand gesetzt. Also so, dass man halt so einen Dialog da praktisch hat nochmal und den Wärter nochmal anders hinterfragt, als wenn man es jetzt nur aus der Wärtersicht eigentlich erzählt, so.
Aber die Figur, hattest du da auch viel Spielraum, die neu zu entwickeln von dem Wilhelm?
Ja, da gibt es nicht so viele Vorgaben, genau.
Warum Wärter, warum?
Ja, deswegen natürlich auch, weil diese Frage halt, wieso bringt er sich denn am Schluss um? Wieso musste das denn eigentlich so laufen? Warum?
Also ja, der Vorwurf, ne? Genau. Letztendlich, dass er sagt, ich als Freund, warum habe ich das nicht vorher erkannt, dass es so extrem enden wird?
Genau, das sind so die verschiedenen Aspekte, dass man eben, ja, oder warum habe ich nichts unternommen, warum, also so, er fragt sich und er fragt gleichzeitig ihn und er kommt damit natürlich gar nicht klar, weil das, wie gesagt, die Verantwortung, die man dann hat und wie man damit weiterlebt, und gleichzeitig holt es ihn auch immer wieder ein, dass er sozusagen denkt, Mensch, ja.
Also das Stück spielt noch relativ lange nach Werthers Tod auch.
Ja, ich glaube, die Idee ist jetzt, also ich habe jetzt mal einen Zeitraum gedacht, ist nicht so lange, vielleicht, weiß nicht, halbes Jahr, Jahr oder irgendwie so, dass man aber trotzdem immer noch denkt, Mensch, es kommt immer wieder und ich komme davon nicht los, und diese ganzen Briefe, die da noch da sind und eigentlich diesen so präsent machen. Und
da sind wir wieder bei dem Aspekt vom Anfang, ne, wo man sagt, ich habe die Briefe, was mache ich damit? Hebe ich die jetzt auf oder räume ich sie weg oder was tue ich damit? Und dann kommt man, es ist ja wieso, dass man also einfach Gegenstände hat oder man betrachtet sie und sagt, oh, wow, und dann kommen die Geschichten wieder hoch. Und wir fanden es wirklich interessant, also aus der anderen Sicht es einmal zu betrachten, aus der Sicht des Adressaten, der aber natürlich auch erstmal ja auch neidisch ist, ne, auf diese Liebe, auf diese, ja, sag ich mal, ich gebe alles auf, ich mache alles, obwohl ich keine Chance habe offensichtlich und trotzdem sich dort so reinzuwerfen. Ne? Also es ist so wirklich ein absolutes Wechselbad der Gefühle, die nochmal hochkommen. Ne? Und dann eben auch das, wie es ja manchmal so ist in unserem Leben, dass wir sagen, es gibt Hinweise von einem Freund, von einer Freundin oder von irgendjemandem und so. Und man geht nicht drauf ein. Man geht gerade heutzutage dann sagt, ach komm, das wird schon, naja, kein Problem, soll ich nicht so anstellen oder was auch immer. Das muss ja nicht immer im Extrem jetzt landen, aber dass es jemandem extrem schlecht geht und darauf einzugehen, diese Floskel, wie geht's dir oder was auch immer, sind ja alles so Sachen. Und er hat einfach, das ist übrig geblieben. Von Werther. Ne? Und ich finde das ganz interessant, weil jeder natürlich bei uns was mit Werther verbindet und ist eben ganz, ganz klassisch in dem Sinne. Und ja, jetzt einen anderen Blickwinkel dort zu sehen. Und das finde ich, macht Karen immer super, einfach diese Textfassung. Also Anna Karenina aus diesem Riesen, hatten wir es ja auch schon davon, aus diesem Riesenroman letztendlich, also eine theatrale Textfassung zu herzustellen, womit dann die Regisseure arbeiten. Also macht dir, glaube ich, auch Spaß. Ne?
Ja. Ja, eben dann auch diese psychologische Seite, die Zeichen nicht zu erkennen. Ne? Also zum einen von dem Freund und danach aber weiterleben zu müssen. Die zurückbleiben, sind ja manchmal auch noch, haben es ja schwerer als der es dann hinter sich hat oder so.
Genau. Genau. Ja. Oder ziehe ich mir das überhaupt an? Hat das irgendwas mit mir zu tun?
Ne? Und dieser Aspekt, ist der überhaupt schon mal thematisiert worden irgendwo?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so mit anderen Fassungen eigentlich beschäftigt, weil ich finde es immer schöner, wenn man es eigentlich direkt nimmt und so seinen eigenen Zugang dazu selber sucht. So.
Es gab alles immer schon einmal. Das ist immer zu behaupten, das gab es noch nie oder so. Aber für uns war das einfach interessant, jetzt von der Seite es zu sehen und dann ist es halt so. Ne?
Werther, warum mit David Liske, aber trotzdem noch doch kein reines Solotheater, wenn manchmal vier Leute auf der Bühne stehen, oder wie war das?
Ja, die muss er selber hinstellen, genau.
Achso, der ja, stellt
David.
Sie.
Er ja, stellt das, sie das ist auch toll, also David spielt auch noch ein bisschen Klavier dort nebenbei, also das Bühnenbild wird ein Flügel sein mit dabei. Und auch wieder der Tonne Keller, dieser tolle Tonne Keller. Also gestern war auch wieder die Frage, also mit dem Neubau, was denn daraus wird, natürlich behalten wir den. Der stand noch nie irgendwie zur Debatte. Das wird es bleiben. Daher kommt die Tonne.
Will euch auch keiner
Tonnengewölbe.
Will auch keiner wegnehmen.
Nö.
Der gehört euch. Werther, warum? Die Premiere ist am 4. November im Spitalhof Keller und du lieferst schon wieder die Vorlage auch für den Umbau. Ihr seid ja schon umgezogen, allerdings nicht mit der Bühne, sondern nur mit den Büros bisher.
Ja, wir sind gerade so in zwei Häusern unterwegs. Die Büros sind schon drüben und dort agieren wir schon, aber es ist halt eine Baustelle. So wie man sich das vorstellt draußen, also wird die ganzen Aktivitäten, die Zugänglichkeiten und alles mögliche, da wird gebaggert, da wird die Fassade rangebracht und so weiter. Also ist manchmal gar nicht so einfach, sagen, entschuldigen Sie, wir müssen erst fertig bohren, dann können wir weiter telefonieren. Also das Ganze ist natürlich Beton und das ist dann nicht so einfach. Aber probieren tun wir noch natürlich in der Planie 22 und Teile sind eben schon drüben. Wir fangen schon an, Scheinwerfer zu hängen und es ist hochgradig spannend, einfach so einen neuen Organismus, so ein neues Gebäude, also dort Leben einzuhauchen und dort zu schauen, das ist schon sehr besonders.
Wie belastend ist das so, das alles parallel zu managen, Spielbetrieb, ne, Organisation und dann noch eine gewisse Bauaufsicht liegt ja auch sicher bei euch, oder? Auch wenn man Architekten hat, muss man ja selber nochmal vieles gegenchecken.
Ist anstrengend, aber es ist man sieht ein Ziel. Wir wissen, dass wir am 19. Januar öffnen und dafür werden wir alles tun, dass das da ist. Natürlich ist man zu viert geteilt dann, also was man alles zu machen und zu tun und woran man zu denken hat und dann kommt irgendein Bauarbeiter und sagt dann einfach, ich soll hier Fliesen legen. Ja, wo dann? So, und dann rauszukriegen, wo soll er Fliesen legen? Und wo ist dann, also diese ganzen Mängel abzustellen, das ist ja ganz normal, auf einer Baustelle zu gucken. Aber es ist andersrum interessant, wir haben für uns kommen eben auch so Neuerungen dazu in der Plany 22 ist ja so diese alte Fabriketage, dieser Charme, das ist schon toll gewesen, aber es ist eben auch so eine Sache. Wir hatten dort oben zum Beispiel eine schräge Decke. Es ist unheimlich schwer, also für die Beleuchtung, also gerade für den Boris, dort zu hängen. Und jetzt haben wir halt eine 8 Meter hohe Decke dort, die ist einmal gerade dort oben, gibt es eine Beleuchterbrücke dort, wo er seine Scheinwerfer ranhängen muss. Er muss nicht jedes Mal das Gerüst irgendwie aufbauen, wenn irgendwo ein Brenner durch ist. Und wir haben Züge jetzt, also wo man Kulissen mit nach oben ziehen kann oder so. Also es gibt auf kleinstem Raum schon viel Technik letztendlich auch, ohne dass es zu viel ist. Und wir haben uns, glaube ich, das auch bewahrt, wofür wir angetreten sind, zu sagen, wir wollen die Leute überraschen. Also es ist auch nicht der klassische Theaterraum, ich komme rein, ich weiß, dritte Reihe, Platz 5 ist meiner, sondern es wird nach wie vor freie Platzwahl geben. Wie ich finde, wir haben eine super Zuschauertribüne, haben wir ganz lange auch gesucht. Das ist eine belgische Firma und wo auch der Abstand zwischen den beiden Ebenen, also von einer Reihe zur nächsten, ziemlich hoch ist, sodass man sagt, man sitzt eigentlich sehr steil und sehr hoch und das wird toll sein für Tanztheater letztendlich. Und diese Zuschauertribüne ist eben verfahrbar. Das ist eben so eine Geschichte, wo ich sage, ich kann die komplett rausräumen, ich kann die einziehen, ich kann aber auch die Zuschauer gegenübersetzen, ich kann einmal über die Breite dort die Zuschauer, und das finde ich so schön, weil wir können einfach den Künstlern, die dort kommen, sagen, ihr habt alle Freiheiten, macht was draus. Und das ist eigentlich sehr, sehr überraschend, und das ist auch das, was die Leute von der Tonne immer gewöhnt waren. Man sagt, ach, oh, in welche Richtung spielen sie denn jetzt? Oder ich bin schon auf der Bühne oder was auch immer. Und das macht viel Spaß letztendlich. Und wir sind ganz viel rumgereist und haben in anderen Theatern nachgeguckt, haben mit anderen technischen Leitern gesprochen, haben gesagt, was hat bei euch funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben auch immer wieder die Pläne zum Beispiel also ans Theaterhaus, also wirklich ganz liebe, nette Leute, die gesagt, natürlich gucken wir gerne drüber. Also man rennt da so offene München-Kammerspiele, technische Leiter, der hat uns auch immer geholfen, dem wir die Pläne einfach geschickt haben und dann gesagt, schau mal drüber, wie würdest du das lösen, das Problem? Und ja, auch die Akustik, ne? Also einfach, wie funktioniert Akustik? Und das eine ist ja, da gibt es irgendjemanden, der das berechnet, und dann gibt es irgendjemanden, der irgendwelche Absorber an die Decke bringt und an die Seite, aber dann das erste Mal wirklich in diesem Raum zu stehen und zu schnipsen und einmal zu sprechen oder vielleicht eine Geige mal zu hören, da sind wir gerade dabei, ist gerade nicht so einfach, weil eben wir diese vielen Fassadenelemente reingebohrt kriegen. Aber es ist, es ist irgendwie ein tolles Erlebnis letztendlich. Und dadurch, dass das Haus ja nicht nur für uns alleine ist, sondern eben auch wir diese bespielbare Probebühne haben, wo eben auch Kinder- und Jugendtheater stattfinden wird, eben von Patati Patata, auch vom LTT, die dann kamen und sich das angeschaut haben und gesagt haben, wow, das ist ja jetzt irgendwie ein richtiges Theater, aber ich finde, ohne dass es so protzig wirkt und irgendwie groß, sondern es wird, das merkt auch die Materialien, die dort verarbeitet sind, ist erstmal ein schwarzer Raum mit Möglichkeiten, und wir Theaterleute sind es einfach gewohnt, daraus was zu machen, wo auch immer man hinkommt. Ne?
Viele Ideen, viel Technik, viel Möglichkeiten, das ist das eine, sich da diese Vision zu haben. Das andere ist, sie auch politisch und finanziell durchzusetzen. Habt ihr da Glück, dass Reutlingen so eine reiche Stadt ist und euch das alles finanziert? Oder wo musstet ihr Abstriche machen? Und wie waren die sicher auch Kämpfe mit den Entscheidungsträgern?
Es ist ja immer so, finde ich. Also erstmal muss man sagen, Hut ab, wer heutzutage ein Theater baut. Mhm. Also, weil Theater werden saniert, Theater werden geschlossen, aber Theater neu gebaut, das findet nicht so oft statt in der Republik, kann man auch nachgucken. Klar, es gibt dann so Prestige-Objekte wie die Elbphilharmonie oder irgendwelche größeren Sachen, die man sich dann so als Wahrzeichen hinsetzt, aber zu sagen, wir bauen jetzt ein Theater, und es ist ja auch die Kulturkonzeption in Reutlingen, ist ja eine Raumkonzeption, wo man sagt, also die Württembergische Philharmonie kriegt einfach mit der Stadthalle einen Ort, dann gibt es das Franz Kahle Soziokulturelle Zentrum, die kriegen einen Ort, und jetzt fehlte eigentlich in diesem Ensemble noch ein kleines Theater, ne? Also dort ein Saal, der auch nicht überdimensioniert ist, wo es 200 Plätze geben wird und wo es eben für Kinder- und Jugendtheater 100 Plätze geben wird. Und natürlich sind das Kämpfe, die man dort führt, das ist ganz klar. Es war ein langer Weg, also wirklich seitdem ich angefangen habe, und das ist seit 2002, war natürlich nicht sofort die Idee da, aber eine zweite Spielstätte, die sich dann ergab mit der Planet 22, die wir dann selber ausgebaut haben, aber bis hin zu dem, dass man sagt, jetzt in diesem Sommer ist einfach die Betriebsgenehmigung erloschen und man muss dann auch ganz klar sagen, dieses Haus zu sanieren, obwohl es jetzt unter Denkmalschutz steht, aber das wusste man ja auch noch nicht, als man angefangen hat zu bauen, dieses Haus zu sanieren wäre wesentlich teurer geworden, weil im Altbau weiß man nie, was dort kommt, obwohl es auch seinen Charme gehabt hätte. Und dort hatten wir auch schon Architekten gehabt. Es gab ja einen Architektenwettbewerb und es gab tolle Entwürfe dafür, für dieses Theater, das es dort an die Obernstraße, dort in der Oststadt letztendlich zu lassen. Aber jetzt ist es ist so, wie es ist letztendlich. Und natürlich sind das alles Kämpfe und alles Sachen, und die man irgendwie tut und schaut. Und ich finde, dass wir eine gute Lösung gefunden haben, mit den vorhandenen Mitteln das Bestmögliche zu machen. Also wenn man sich dann überlegt, in anderen Städten baut man dafür einen Theaterersatz, um das alte Theater zu bauen. Also dann sind diese 10,8, 10,9 Millionen und es wird bleiben. Also das ist ja etwas, was wirklich erstmal nicht wegzudenken. Und ich finde auch diese, es wird ein interessantes Gebäude, auch mit dieser Spiegelfassade und mit den Streifen dort dran. Und das wird eine, ja, es wird, die Kultur geht wieder einen großen Schritt voran.
Was ist das erste Stück, was laufen wird, im Neuen?
Das ist von Weimar bis Merkel. Also gleich ein politisches Stück letztendlich mit Heine, also auch mit viel Musik. Aber dass wir sagen, also 1918, 2018, was ist in dieser Zeit geschehen? Wie hat sich Deutschland, also wir bleiben in Deutschland, jetzt nicht in Europa, was ist dort passiert? Und mit einem Ensemble gleich und Musiker und alles Mögliche und dann eben True Roses. Ja, das hat dann gleich 4 Tage nach der offiziellen Eröffnung, also am 19., das ist ja die Übergabe letztendlich an die Stadt, dort also an die Bauherren, und danach machen wir 2 Tage der offenen Tür, wo erstmal das ganze Haus offen ist, wo überall was stattfindet, ob für Kinder und für Erwachsene und sowas alles, wo alle erstmal das ganze Haus angucken können und schauen können und so weiter, also da freuen wir uns schon sehr drauf.
Toi, 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 dass alles im Zeitplan bleibt. Bei so einer Baustelle weiß man ja nie. Ne? Vielen Dank, dass ihr da wart. Enrico Obernick, Karin Schulze, Maria Rabel.
Danke.
Alles Gute euch. Ne? Und der Tonne.
Danke dir.